dieser Folge wird leidenschaftlich, das spüre ich im linken Eierstock. Es geht um die Tatsache, dass queere Personen und Frauen sich extrem viel schämen und das muss aufhören. Ich möchte euch erzählen, wo ich auf diesem Meilensteinplan der Befreiung gerade stecke und wie ich mich dahin bewegt habe, okay? Macht es euch bequem, ich trinke hier einen Moment. Was ist das? Ein Capri Sun Monster Alarm. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ja eher so die Klassiker-Maus. Also ich bestelle auch immer nur Pizza Margherita. Und deswegen bin ich so, eigentlich wollte ich Capri Sun mit Orangensaft, aber man kriegt nicht alles, was man möchte. Apfel, irgendwas Bäriges. Ja, kann ich empfehlen. Ist keine bezahlte Werbung, lol. Holt euch am besten auch einen Softdrink eurer Wahl oder eine Tasse Tee. In jedem Fall geht's jetzt los mit Alles stabil.
Hi, Alex hier. Wie geht's? Alles stabil.
Ich steige jetzt gleich ein in die Thematik, aber vorher möchte ich noch kurz eine Sache dalassen. Ich habe mich heute mit Ezra getroffen von Ezrap. Das ist eine österreichische Rapperin mit Migra-Background. Und ich hatte einen sehr, sehr schlechten Morgen und ich war mir wirklich sicher, dass dieser Tag nicht besser werden kann. Ich war dann aber im Wald spazieren und ich hätte jeden anderen Termin abgesagt. Aber bei Ezra war ich so, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, es wird urlustig und wholesome. Und genau so war es dann auch. Ezra hat mich interviewt für ihre Doktorarbeit. Die beschäftigt sich mit Migration, Klasse und Bildung. Und wir haben wirklich sehr lange und ausführlich gesprochen. Und obwohl es zwischendurch wirklich sehr harte Themen waren, muss ich echt sagen, ich bin rausgegangen und habe mich irgendwie leichter gefühlt. Und es bestätigt einmal mehr meine Annahme, dass man sich unbedingt mit Menschen austauschen muss, die gleichgesinnt sind. Ja, Ezra ist in Wien aufgewachsen als Gastarbeiterkind. Sie hat türkischen Background. Sie hat Arbeiter-Background, was sehr, sehr wichtig ist. Und genau darüber haben wir so viel gesprochen, denn wir haben so richtig gebondet. Und das war jetzt kein Trauma Bonding, das war eher so ein, ich verstehe genau, was du meinst und sie wusste auch genau, was ich meine und das ist einfach so wertvoll und gerade wenn es so um Rechte und rechte Regimes geht, die überall Erfolge verbuchen, dann müssen wir uns nochmal kurz darauf gesinnen, dass es sehr wohl Menschen gibt, die so ähnlich denken wie wir und wir können im Kollektiv handeln und denken und uns festhalten. Das ist so, so schön gewesen mit ihr heute. Unterm Kapitalismus ist es einfach so, dass wir uns schämen müssen, wenn wir etwas nicht haben. Dementsprechend kann man Klasse nicht ohne Scham besprechen und muss diese unbedingt mitbedenken. Denn die Wahrheit ist, Scham ist einfach nur Angst vor Isolation. Und wir müssen uns schon fragen, wer isoliert hier wen? Nämlich die Mehrheitsgesellschaft, die anderen, die Personen, die aus der Norm fallen, in welchem Sinne auch immer. By the way, merkt ihr, dass ich langsamer spreche? Ich habe es mir vorgenommen, nicht, dass ich jetzt langsam spreche. Ich möchte nur sagen, ich versuche langsam mehr zu sprechen. Ich muss echt sagen, ich bin unfassbar dankbar an alle Personen, die Alles stabil hören und mir letzte Woche, als ich nachgefragt habe, auf Instagram Feedback gegeben haben, weil das so, so wertvoll ist und mich durchaus auch in dem bestärkt hat, wie ich spreche. Aber ich finde, es ist immer Raum dafür, ein bisschen Verbesserung. Und ich bin durchaus gewillt, zu versuchen, eine Spur runterzugehen. Wobei das Ding halt ist, viele haben angemerkt, dass man ja die Geschwindigkeit verändern kann. Also bei Spotify zum Beispiel. Man kann es langsamer machen, man kann es aber auch schneller machen. Und ich finde, das ist ein guter Hinweis. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach möglichst gut performen möchte. Ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen, aber es ist auf jeden Fall notiert. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch da lassen, dass ich sehr wohl gemerkt habe, dass Menschen und das Spektrum, und zwar sehr, sehr, sehr viele, meinten, ich spreche überhaupt nicht so schnell, sondern eher, dass ich genau ihr Tempo erreicht habe. Also genau das, was sie sich wünschen, wie sie selbst denken, wie sie selbst vielleicht auch sprechen. In jedem Fall hat mich das auch gefreut, aber mir ist schon aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich spreche, eben kurze Pausen machen muss, weil ich aus der Puste bin. Und dann denke ich mir schon, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen anders atmen. Früher hätte ich mich dafür geschämt, dass ich zu schnell spreche. Und ich hätte mich auch geschämt, nachzufragen, ob ich undeutlich spreche. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, dass ich das Feedback aushalte, sonst würde ich ja nicht nachfragen. Und bin relativ stolz darauf, um ehrlich zu sein. Naja, auf jeden Fall, ich kann einfach nicht über Klasse sprechen, wie gesagt, ohne auch Scham zu thematisieren. Und als eine Gastarbeitertochter, die queer ist, muss ich sowieso schon dieses Päckchen Scham mit mir herumschleppen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich meine Sexualität jahrelang versteckt habe, auch von mir selbst. Das ist eigentlich so absurd, dass ich wirklich, wirklich, also wirklich, Leute, nicht gedacht habe, dass ich queer bin. Ich werde dann später noch ein paar Beispiele nennen und jetzt so rückblickend denke ich mir so, okay, das waren eigentlich ganz klare Signale. Statt Queerness hat sich Scham als Teil meiner Identität in meinen Alltag geschlichen und es ist genauso traurig, wie es klingt. Ich habe einfach, wie soll ich sagen, ich bin einer Idee hinterhergejagt, wie ich zu sein habe, obwohl diese Idee nie für mich gemacht war, obwohl diese Idee für Cis-Männer konzipiert wurde. Diese Comp-Het-Gesellschaft, also Comp-Het steht für Heterosexualität, die uns aufgedrängt wurde, die ist halt schon da, weil sie Cis-Männern das Leben erleichtert und ihnen ein gemütliches Leben verschafft. Denn natürlich schlummert das Patriarchat dahinter, genauso wie hinter der Tatsache, dass unbezahlte Care-Arbeit weitestgehend von weiblich sozialisierten Personen verübt wird. Das kommt ja nicht irgendwoher. Und erst als ich anerkannt habe, dass ich einen männlichen Blick internalisiert habe, also zum Beispiel was Schönheit angeht oder Familienkonstellationen oder Sexualität, erst als ich anerkannt habe, dass ich auch irgendwie danach lechze, in diesem System als wertvoll anerkannt zu werden, konnte ich mir nach und nach diese Scham abtrainieren. Aber dieser Weg ist wirklich schwierig und was mir jetzt bleibt, ist Wut über meine verlorenen Jahre. Denn wenn ich jetzt kurz wirklich unbequem werden kann, die Tatsache, dass ich Jahre damit verbracht habe, in Ablehnung gegenüber mir selbst zu leben, also das kann nichts wieder gut machen. Als ich so 16, 17 Jahre alt war, habe ich wirklich allen um mich herum und mir selber vorgemacht, dass diese flüchtigen Küsse und die flirty Kommentare zwischen einer guten Freundin und mir nur Fun waren und nicht etwa Begehren. Ich hätte das nie im Leben als Begehren bezeichnet. Wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich auch schon damals Scham empfunden, aber ich dachte halt, ich empfinde diese Scham, weil weibliches Begehren oder so Sachen, die halt körperlich sind mit anderen, mir schon immer so ein bisschen schwierig gefallen sind. Also ich wollte auch richtig lange keinen ersten Kuss haben. Das klingt jetzt so lustig, aber es ist ausschlaggebend, weil ich eben nicht so interessiert an Männern war, körperlich. Also ich hatte schon Crushes. Damit meine ich, ich dachte, ich bin verliebt in Jungs, aber ich wollte nicht, dass mehr passiert. Ich hatte null körperliches Interesse. Das ist eigentlich so ein Signal. Ich dachte halt, es liegt daran, dass ich, keine Ahnung, vielleicht halt noch nicht erwachsen bin oder nicht volljährig, whatever. In Wahrheit weiß ich jetzt, wo der Wurm sozusagen ist. Es ist einfach nur traurig, wenn ich jetzt zurückdenke und nicht realisiert habe damals eben, dass diese Eifersucht, die ich empfinde gegenüber dem Boyfriend von dieser Freundin und von mir, dass das auch so ein Signal war. Ich meine, wie krass ist das einfach, dass ich mir selbst sowas vorgegaukelt habe? Allen anderen auch. Es hätte nie passieren können, dass ich jetzt mit dieser Freundin durchbespreche, ob wir Gefühle füreinander haben. Ich weiß auch noch einmal, habe ich mit einer anderen Freundin am Parkplatz geknutscht und ich habe mir das dann so schön geredet, dass ich üben wollte. Dass ich üben wollte, wie man küsst. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch Quatsch. Also, ich meine, wie sehr kann man sich schämen für Gefühle und für einen selbst, dass man sich jahrelang selber belügt. Und auch wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich verhalten habe, war das immer eher abseits der Norm. Also ich war jetzt zum Glück nicht so diese Sorte Mädchen, die sagt, ich mag Jungs viel lieber, dies, das, weil ich sehr gute Freundinnen hatte, die ich sehr mochte. Aber wenn ich mir jetzt mein Verhalten anschaue, dann kann ich schon sagen, dass ich mich eher wie ein Junge verhalten habe. Also im Sinne von, ich bin auf den höchsten Baum geklettert, ich wollte auf gar keinen Fall rosa tragen, ich wollte nur Hosen tragen, ich hatte gar keine Lust auf so mädchenspezifische Sachen, weil ich mich so gegen diese Idee gewehrt habe, dass ein Mädchen so gewisse Erwartungen zu erfüllen hat. Also das habe ich schon sehr früh verstanden und jetzt weiß ich, dass das auch mit meiner Queerness zu tun hat, dass ich einfach anders war. Ich dachte mir halt so, ich bin rebellisch und nicht, ich bin queer. nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich sage nur, ganz im Gegenteil, es ist eher so, wer queer ist, ist auch wirklich sehr rebellisch, denn es braucht einfach sehr viel Kraft, sich gegen diese heteronormativen Werte zu wehren, die uns allen eingetrichtert wurden. Und an manchen Tagen überkommt mich einfach die Wut, vor allem jetzt, wo ich mich immer weniger und weniger schäme. Und manchmal frage ich mich doch, an wen soll ich meine Anklageschrift adressieren? An wen? An die Mehrheitsgesellschaft, die mir ein heterosexuelles Leben aufgedrängt hat? Oder soll ich es vielleicht doch adressieren an mein Umfeld, das mir weismachen wollte, es gebe nur eine echte Konstellation, Familienkonstellation, nämlich Vater, Mutter, Kind. Es gab einfach keine queeren Geschichten in meinem Umfeld. Es gab diesen einen schwulen Mann im Ort, der akzeptiert wurde, weil er weiß ist und aus der Mittelschicht kommt, der hat aber trotzdem Diskriminierung erfahren. Aber sonst gab es keinerlei Vorbilder. Und wenn ich Schuld zuweise und urteile, dann blicke ich auch in Richtung von Medien. Serien haben mir verschwiegen, dass lesbische Liebe existiert. Welche Serie von damals beschäftigt sich in irgendeiner Form mit lesbischen Frauen? In Filmen wurde über uns gelacht, nicht mit uns. Repräsentation von Queerness wurde mit dem schwulen besten Freund abgewürgt, der auch total stereotypisch war. Für echte Lebensrealitäten blieb kein Platz. Stattdessen haben sie uns mit überspitzten Figuren gefüttert, die höchstens Sidekicks, niemals aber Main Characters sein durften. Das ist eigentlich so dreist, wenn man bedenkt, wie viel popkulturellen Einfluss Queerness heute hat. Heute wie damals. Nur mussten queere Personen oft unsichtbar bleiben oder konnten sich halt nicht outen. Und große Redaktionen von heute verstehen auch erst durch Social Media, wie wichtig es ist, über queere Lebensrealitäten zu berichten. Wie krass ist das? Es braucht also TikTok, Instagram und Co., bis man einsieht, ah, okay, gut, wir sollten uns vielleicht nicht nur mit Lebensrealitäten beschäftigen von weißen Cis-Menschen, sondern auch, was so halt in der LGBTQ-Community abgeht. Männer in Machtpositionen, die Textchefs, die Chefredakteure, die Herausgeber wollten das nicht einsehen. Sie wollten nicht einsehen, warum man Diversität fördern sollte. Ja, man hat sich das mal schnell auf die Fahnen geschrieben, aber in Wahrheit wurde wenig durchgesetzt. Es hätte schon vor Jahrzehnten Inhalte geben können, die zum Beispiel queere Jugendliche abholen. Das wäre möglich gewesen, aber die Strukturen, die spiegeln sich natürlich auch in der Medienlandschaft wieder, diese patriarchalen Strukturen, von denen ich die ganze Zeit spreche. Und das hat auch zur Folge, dass es eben keine Serien gibt über Queer Joy zum Beispiel. Oder erst jetzt, nach und nach. Ich weiß schon, es gibt Sex Education etc. etc. und das ist unfassbar wertvoll und schön, aber warum nicht, als ich 13, 14 war? Warum? Glaubt man, dass es damals keine queeren Personen gab? Das stimmt nicht. Es gab einfach nur keine sicheren Strukturen, die es uns erlaubt hätten, wir selbst zu sein. Aufgrund von Diskriminierung leiden queere Personen sehr oft an Depressionen, Angststörungen oder haben Herzprobleme. Queere Jugendliche haben öfter Suizidgedanken. Ich meine, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wir sprechen hier von Menschen, die Hass und Häme erleben, weil sie lieben, wen sie lieben. Weil sie sich kleiden, wie sie möchten. Weil sie sich gegen starre Geschlechterrollen wehren. Wie soll man das erklären, ohne zu verzweifeln? Das ist doch einfach nur unfassbar. Und das Traurige ist, dass es allen Personen helfen würde, würden wir unsere Gesellschaft verändern. Die allermeisten Menschen würden davon profitieren, denn das Patriarchat, ja, das schadet auch Männern. Was für eine Utopie wäre das, müssten wir uns alle nicht mehr schämen dafür, wer wir sind, wen wir lieben. Ich wünsche mir für mich eine Kindheit und eine Jugend frei von urteilenden Blicken aus der Mehrheitsgesellschaft. Wisst ihr, wie traurig es ist und wie schwierig es mir fällt, das zu sagen? Denn ich wünsche mir etwas, das unmöglich ist. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann nicht mehr mit 7 als Geburtstagsgeschenk ein Buch erhalten, in dem es um ein Transkind zum Beispiel geht. Ich bin nicht mehr 16 Jahre alt und kann das Gespräch mit meiner damaligen guten Freundin suchen und sagen, hey, sind wir vielleicht, ist das mehr als nur Freundschaft? Das geht nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Ich habe jahrelang so getan, als wäre ich straight, einfach um akzeptiert zu werden. Seit ich beruflich schreibe, muss man eigentlich wirklich so sagen, erlebe ich extrem viel Hass, weil ich einfach immer schon sehr politische Inhalte schreibe. Es ist Alltag, dass ich als migrantische Frau, die eben gesellschaftspolitische Inhalte produziert, sehr, sehr viel Hass erlebe. Ich wusste, meine Queerness wird den Hass von Rechten und anderen multiplizieren. Und ich wollte mir das ersparen. Leute, ich wollte es mir einfach ersparen. Ich dachte wirklich, ich werde mich fix niemals, niemals öffentlich outen. Also ich war überzeugt davon, als ich mal anerkannt habe, dass ich queer bin. Damals war ich noch so, okay, keine Chance, dass ich jemals darüber schreibe oder spreche oder das anerkenne oder preisgebe, aus welcher Perspektive ich spreche. Einfach nur, weil ich dachte, ich werde mich niemals von meiner Familie outen und ich werde es niemals aushalten, dass ich noch mehr Hass abbekomme. Dieses Mal, weil ich halt queer bin. Das ist einfach so ein schmerzhafter Zusatz, den ich mir ersparen wollte. Aber je selbstbewusster ich wurde, desto klarer wurde mir irgendwie auch, warte mal, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich will nicht so tun müssen, als wäre ich etwas, das ich nicht bin. Und sie werden mich ja sowieso hassen, dann kann ich eigentlich genauso gut zu mir stehen. Irgendwann dachte ich das halt wirklich genauso und seither nehme ich es in Kauf, dass ich regelmäßig als unterfickte Lesbe bezeichnet werde. Das ist jetzt mein Alltag und wisst ihr was, soll es mir recht sein. Wenn ich Österreich kritisiere, haben sie mir früher gesagt, ich soll mich zurück nach Bosnien schleichen. Wenn ich Österreich jetzt kritisiere, seit meinem Coming Out, heißt es dann, geh zurück nach Bosnien und schau, was sie dort mit Lesben machen würden. Also es ist dieselbe Leier, nur halt inkludieren sie jetzt meine Queerness, aber sollen sie. Die Meinung dieser Person ist ja völlig irrelevant für mich, das ist die eine Sache. Und die andere ist, ich möchte gar nicht, dass jemand mich cool und smart und was weiß ich was findet, der total rechte Werte vertritt. Das ist eine Person, mit der ich nicht mal am Tisch sitzen würde, der ich auch nicht die Hand geben würde, von daher bye. Bye einfach. Aber was halt in dem Ganzen bleibt, ist die Tatsache oder die Einsicht, dass es keine Adresse gibt, an die ich meine Wut richten kann. Ich kann das Paket nicht vor der Haustür der Verantwortlichen abstellen, weil es eine ganze Gesellschaft ist, die versagt hat. Ich wurde in einer patriarchal getränkten Kultur erwachsen, die mich in binäre Boxen drängt und meinen Körper sexualisiert, aber meine Sexualität tabuisiert. Ihr alle auch. Das ist nicht mein Einzelschicksal. Deswegen müsst ihr auch wütend sein. Und zwar ganz egal, wo euer Begehren beginnt und wo es aufhört. Es ist völlig egal, ob ihr queer seid oder nicht. Ihr müsst mit mir wütend sein, denn wir haben dieselben Probleme. Frauen und queere Personen werden unterdrückt, okay? Und in der Sekunde, in der ihr aus der Norm fallt, egal wie, sei es nur, weil ihr als heterosexuelle Frau nicht die passive Rolle beim Sex einnehmen wollt oder weil ihr euch gegen Sex ohne Kondom wehrt. Ihr müsst für Konsequenzen gewappnet sein, wenn ihr nicht nach den Regeln des Patriarchats spielt. Allein das sollte Grund genug sein, mit mir wütend zu sein. So schaut es nämlich aus. Nach der Scham bleibt nur noch die Wut und ich wünsche mir für euch, dass ihr die Scham zurücklasst. Ja, lasst sie zurück, lasst es sein. Ich habe schon so oft gesagt, aber ich glaube, Scham ist so internalisiert, dass man das nicht einmal, nicht zweimal, sondern 10-mal hören muss, bis man wirklich einsieht, Moment mal, ich schäme mich ja auch ur. Ich schäme mich für alles Mögliche, für meine Beinbehaarung, für mein Lachen, für meinen Bauch, für meine Brüste, für die Art und Weise, wie ich gehe, wie ich tanze, wie ich rede. Also es ist wirklich eine nie enden wollende Liste an Punkten, die Frauen belasten, die queere Personen belasten. Und wenn man mal anerkennt, dass Scham sehr wohl auch eine Form von Instrument ist, um uns zu unterdrücken, dann kann man hergehen und sagen, ich ziehe jetzt da eine Grenze und werde daran arbeiten, dass ich für mich selbst definiere, was schön ist. Und damit kommen wir jetzt auch zur V-Gates-Einsendung der Woche. Die lautet nämlich wie folgt. Ich habe Angst, wie sich mein Körper nach der Schwangerschaft verändert und dass ich nicht mehr begehrenswert bin. Und ich muss jetzt leider in aller Deutlichkeit sagen, je früher wir uns von der Idee verabschieden, dass wir immer begehrenswert sein werden, desto leichter machen wir es uns. Wenn wir nämlich nicht gerade sehr viel Geld zur Seite haben und uns ständig Beauty-OPs und anderen Selbstoptimierungsversuchen hingeben, ist das unser aller Schicksal. Das ist der Ausgangspunkt vom Patriarchat, dass wir irgendwann unsichtbar werden. Ältere Frauen werden unsichtbar. Das ist dann auch egal, ob sie die Gesellschaft auf ihren Schultern tragen, dass sie die Care-Arbeit verrichten, ist völlig egal. Dass sie vielleicht eh auch weiterhin der Beauty-Norm entsprechen bis zu einem gewissen Grad, ist egal, weil sie einfach nicht für den Male Gaze begehrenswert sind, weil ihre Haut schlaff ist, weil ihr Bauch weich ist, weil sie Falten um die Augen haben. Es ist einfach absurd, diese Norm, mit der wir alle groß geworden sind und die wir alle irgendwo akzeptiert haben. Das ist eigentlich echt krass. Ich wünsche mir deswegen von Herzen für die Person, die das geschrieben hat, dass sie ihre Schwangerschaft genießen kann bzw. in Ruhe durchleben kann oder durchstehen kann und sich einfach auf den neuen Lebensabschnitt freut. Wir müssen die patriarchale Idee von begehrenswert einfach abschütteln. Sie macht krank und unglücklich. Das ist einfach so. Und wenn wir anfangen, eben zu definieren, was wir als schön empfinden, dann ist es ein Schritt in ein schöneres und sanfteres Leben. Das ist nicht leicht und geht nicht von heute auf morgen. Diese neue Programmierung von dem, was wir wie wahrnehmen. Aber es geht. Und im ersten Schritt würde ich mal sagen, dass ihr alle allen Accounts entfolgt, die euch in irgendeiner Form triggern. Auf TikTok, YouTube, Instagram, I don't care. Weg mit diesen ganzen Inhalten, die euch fertig machen. Und ich würde auch hergehen und Personen aus meinem Umfeld, die Diet Culture reproduzieren, bitten, dass sie das sein lassen. Also ganz sein lassen. Und wenn sie es nicht sich zuliebe ganz sein lassen, dann eben euch zuliebe. Dann geht's nicht anders, als dass sie das sein lassen, während ihr da seid. Wenn sie sich dann selber fertig machen wollen, wenn ihr weg seid, von mir aus. Aber Diet Culture ist extrem ansteckend und extrem schwierig loszuwerden. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir uns nur mit unseren eigenen Erwartungen auseinandersetzen und uns selbst beibringen, was schön ist, was nicht schön ist. Es ist im Übrigen auch okay, wenn man sich einfach nur akzeptiert, so wie man ist. Man muss sich auch nicht immer lieben. Aber der männliche Blick hat sich festgekrallt. Also das ist wie so eine Brille, die wir alle aufhaben. Und wenn man die mal losgeworden ist, wenn man die mal in den Müll geworfen hat, lebt sich's wirklich deutlich freier. Ihr Hasen, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut danach. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch die Musik von Esrap empfehlen. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Am besten schaut ihr sowieso in den Shownotes vorbei. Ganz grundsätzlich, da gibt's meistens so Spendenlinks. Und ihr könnt natürlich auch 5 Sterne da lassen, wenn ihr wollt. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr meine Inhalte auf Instagram teilt. Das ist einfach sehr besonders, wenn ich alles stabil auf euren Instagram-Accounts oder halt in euren Stories sehe. Das macht was mit mir. Deswegen danke an alle, die es tun. Wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag, wie immer. Wir kommentieren, wir kritisieren, wir bleiben stabil. Jetzt aber erstmal schönen Feierabend oder guten Start in den Tag, je nachdem, wann ihr hört. Baba!